Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
And I think I have the power to end this war. And I think it's going very well. But today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal.
Donald Trump, Präsident der USA, behauptet, die Ukraine habe den Krieg gegen Russland begonnen und nicht umgekehrt. Eine Lüge, die die Welt schockiert und die zeigt, Trump will diesen Krieg offenbar um jeden Preis beenden. Wir sprechen heute darüber, wieso sich der US-Präsident auf die Seite des russischen Diktators Wladimir Putin stellt, wie Trump die Ukraine erpresst und was das alles für Europa bedeutet. Florian Niederndörfer aus der Standard Außenpolitik Redaktion, du beobachtest jetzt schon seit 3 Jahren den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Und seit circa einer Woche überschlagen sich da die Meldungen rund um Donald Trump und die Ukraine. Kannst du uns einen Überblick geben, was ist denn da in jüngster Zeit passiert?
Tatsächlich hat sich die Ukraine vor der Amtsübernahme von Donald Trump und auch in den Wochen danach noch große Hoffnungen gemacht, dass nach Joe Biden, der die Ukraine zwar überleben hat lassen, aber nicht genug geliefert hat, um wirklich fundamentale Schritte in Richtung eines Sieges zu setzen, dass mit Trump eine neue Dynamik reinkommt. Er gilt als unberechenbar, als der Disruptor. Gleichzeitig wusste man natürlich über seine Tendenz gegenüber Diktatoren wie Putin. Also die Ukraine hatte ein riskantes Manöver vollziehen müssen, es sich einerseits mit Biden und dessen Administration nicht zu verscherzen quasi, gleichzeitig aber auch auf Trump einzuwirken, dass Trump tatsächlich Schritte setzt, die die Ukraine braucht und benötigt, um zu überleben und sogar vielleicht Boden gut zu machen oder im Sinne ihrer Kriegsziele voranzukommen. Das hat sich eben gerade in den letzten 2 Wochen leider komplett verändert. Rund um die Münchner Sicherheitskonferenz Mitte Februar sind immer mehr Nachrichten über die Agenturen gekommen und darüber hinaus, dass es eben die USA gar nicht im Sinne der Ukraine meinen, wenn es da um Verhandlungen mit dem russischen Regime geht. Bisher war immer die Prämisse, dass die Ukraine möglichst stark in solche Verhandlungen gehen sollte. Mittlerweile ist diese Prämisse gar nicht mehr gültig aus Sicht der USA. Es gab dann Meldungen, dass der Verteidigungsminister den NATO-Beitritt der Ukraine kategorisch ausschließt. Das alles natürlich als Verstärker seines Chefs Trump in Washington. Es gab die Meldung, dass die Wiederherstellung der Grenzen von 1991 unrealistisch ist aus Sicht der USA. Das heißt, die Krim und große Teile des Donbass wären dann für immer verloren für die Ukraine. Auch das war ja schon ein bisschen eingepreist, dass das vorübergehend verloren wird im Austausch gegen einen NATO-Beitritt der Rest Ukraine. Doch diese Formel, die sich die ukrainische Führung da vorher überlegt hatte, ist seit den letzten 2 Wochen leider nicht mehr aktuell. Das heißt, im Moment sieht es so aus, als würde Trump mit Putin das über die Köpfe der Ukraine hinweg verhandeln. Die Europäer haben keinen Platz am Verhandlungstisch. Dann gibt es wieder Meldungen, Zelensky, also der ukrainische Präsident, könne sehr wohl mitverhandeln. Das wird dann wieder dementiert. Also es ist ein Hin und Her, ein konfuses Chaos von Seiten der USA. Es gibt im Moment keine klare Linie Amerikas und das natürlich für die Ukraine im Moment verheerend, weil sie ohnehin militärisch auch immer mehr unter Druck geraten, gerade in den letzten Tagen.
Hat denn Donald Trump einen Plan, wie er diesen Krieg beenden will oder wo das Ganze hinführen soll?
Das ist eben die Frage, die sich alle stellen. Es gab vor der Münchner Sicherheitskonferenz die Hoffnung oder die Erwartung, dass auf dieser Konferenz, wo unter anderem Vizepräsident Vance zugegen war, Außenminister Rubio, Ukraine-Sonderberater Kellogg, dass die dort einen Plan oder zumindest Fragmente eines Plans vorstellen. Das Ganze war dann gar nicht so. Ganz im Gegenteil, Vance hat bekanntlich in seiner vielbeachteten Rede kein Wort über die Ukraine und auch nicht über die NATO verloren, sondern das wäre eher ein innenpolitischer Parforce-Ritt, würde ich es mal nennen. Es gibt nach wie vor höchstens Fragmente eines Plans. Ich glaube nicht, dass die USA als Ganzes einen Plan haben im Moment, wie sie mit der Ukraine umgehen wollen. Da gibt es die Fraktionen rund um Keith Kellogg, der ehemalige General, der jetzt zum Beispiel auch in Kiew war, vergangene Woche, der in Brüssel war bei Ursula von der Leyen. Der würde vermutlich eher mehr Druck auf Russland ausüben wollen. Es gab die Meldungen von Trump von vor 3 Wochen circa, dass man sehr wohl mit Zöllen und Tarifen arbeiten könnte, um Russland unter Druck zu setzen. dass man die Saudis dazu bringt, mehr Öl zu fördern, sodass Russlands Ölindustrie unter Druck gerät. Aber von diesen ganzen Dingen ist es nicht mehr die Rede. Im Moment ist der Tenor, die USA verhandeln mit Russland und die Ukraine muss dann umsetzen, was dabei rauskommt und die Europäer sollen ihnen dabei helfen. Es gibt im Moment keinerlei konsistenten Plan der USA, wie man den Krieg im von innen aus gesehen fernen Osten Europas beenden könnte.
Bei Donald Trump bekommt man ja oft das Gefühl, er wacht in der Früh auf und hat eine neue Idee, die er gleich dann polternd von sich gibt. Zum Beispiel hat er ja über Bodenschätze in der Ukraine auch gesprochen, über sogenannte seltene Erden, die die USA haben wollen von der Ukraine. Um was geht's denn da?
Naja, einerseits ist nicht so ganz klar, was Trump unter dem Begriff seltene Erden tatsächlich meint. Das ist eine ganz kleine Gruppe von Stoffen, die zum Beispiel für den Bau von Elektroautomotoren oder den Motoren von Windrädern, überall wo Magnete im Spiel sind, braucht man diese seltene Erden. Da hat im Moment China den größten Anteil davon oder die Hand auf einen Großteil dieser Ressourcen. Natürlich will Trump da für die USA, für seine Waffenindustrie, auch dafür wird es gebraucht, mehr davon haben. Gleichzeitig ist der Anteil der seltenen Erden in der Ukraine jetzt auch nicht so groß, dass das eine kritische Masse erreichen würde. Wichtiger sind Dinge wie Lithium, Titan, Uran, die in der Ukraine im Boden lagern, zum Teil noch gar nicht abgebaut werden. Wichtig dabei ist, dass 80% dieser Stoffe, die ich genannt habe, in Gebieten liegen, die im Moment von der russischen Armee kontrolliert werden. Das heißt, die Ukraine hat da im Moment ohnehin nicht den vollen Zugriff drauf. Die Ukraine ist auch bereit, das ist Teil ihres Siegesplans. Das heißt, Trumps Idee mit den Rohstoffen kommt eigentlich nicht von Trump selber, sondern von Zelensky, der das Ende vergangenen Jahres in seinem Siegesplan vorgeschlagen hat, vermutlich auch als Karotte, die man Trump vor die Nase halten könnte, um sich für den Ukraine-Konflikt erstmal zu interessieren. Die Ukraine war bereit, den USA da einen großen Teil abzugeben, also mit Verträgen, wie das halt gemacht wird international. US-Firmen können Verträge mit der ukrainischen Regierung abschließen zum Abbau und zur Förderung dieser Stoffe. Das Ganze ist dann aber vor einer Woche ziemlich eskaliert, weil die USA ohne großartig weiter irgendwelche Sicherheitsgarantien oder sonstige Zugeständnisse der Ukraine zu geben, in Kiew Zelensky einen Vertrag auf den Tisch geknallt haben, wo er zur Abtretung der Hälfte dieser Rohstoffe quasi erpresst hätte werden sollen. Und Zelensky, weil er keinerlei Garantien bekommen hat für sein Land oder für seine Armee, hat sich dann geweigert, dieses Papier zu unterschreiben. Und das kommt natürlich bei einem wie Trump gar nicht gut an. Trump ist eben einer, der gemeint hat, er will sein Geld zurück. Er habe 300 Milliarden Dollar oder die USA hätten 300 Milliarden Dollar in die Ukraine schon investiert. Und das will er jetzt zurückhaben. Und das ginge natürlich über diese Rohstoffe. Gleichzeitig ist die Summe 300 Milliarden einfach eine Fantasiezahl. Es sind tatsächlich an die 110 Milliarden Euro, die die USA in den letzten 3 Jahren in die Ukraine investiert haben.
Kann man das abschätzen, inwiefern es Trump dann tatsächlich auch darum geht, Frieden zu schaffen und diesen Krieg zu beenden? Und wie kann das für die Ukraine ausgehen?
Ja, Trump geht es wahrscheinlich vor allem um seinen Anteil an diesem Frieden. Das heißt, für ihn geht es um den Friedensnobelpreis. Ich glaube, den malt er sich aus in seinen Fantasien. Vielleicht gemeinsam mit Putin, wer weiß, in ein paar Jahren. Ich glaube nicht, dass es Trump jetzt um einen gerechten Frieden für die Ukraine geht. Die USA haben spätestens nach München klargemacht, dass sie die Sicherheit Europas und auch die Sicherheit in Europa eigentlich nicht mehr als ihre Angelegenheit betrachten. Die wollen jetzt ihre Aufmerksamkeit in den indopazifischen Raum um die Gegnerschaft mit China konzentrieren. Die Europäer sollen in der Ukraine Frieden schaffen. Dass das natürlich im Moment völlig utopisch ist, schon allein aufgrund der mangelnden Rüstungssituation der Europäer, steht auf einem anderen Blatt. Trump geht es, glaube ich, jetzt eben schon um Frieden, aber nicht unbedingt um einen gerechten Frieden. Wahrscheinlich würde er sich auch mit einer Friedhofsruhe in der Ukraine zufrieden geben. Hauptsache US-Truppen kommen dort gar nicht ins Spiel. Das hat er ohnehin ausgeschlossen. Das war auch vorher schon ausgeschlossen, dass die USA Truppen in die Ukraine schicken. Ich glaube, er will die USA aus dem Konflikt um die Ukraine und vor allem später auch aus Europa zurückziehen. Das wird in den kommenden Monaten Thema werden.
Ist es da auch ein Thema, wie Trump und Zelensky persönlich zueinander stehen?
Das ist sicher auch ein Thema. Das ist ja eine recht interessante Beziehung, die die beiden Präsidenten zueinander haben. 2019, kurz nach dem Wahlsieg Zelenskys, der war damals eher überraschend und zwar dann aber ein klarer Sieg Zelenskys, der war früher Fernsehschauspieler, Komiker und so weiter. Dass der dann so klar gewonnen hat, hat wahrscheinlich in den USA auch viele überrascht und auch Donald Trump. Es gibt mittlerweile Aufzeichnungen des Telefonats, die sind nicht mehr geheim. Hat dann relativ offen oder direkt Zelensky um Hilfe gegen seinen zukünftigen Herausforderer Joe Biden gebeten. Joe Bidens Sohn Hunter war nämlich damals im Vorstand eines Gasunternehmens in der Ukraine, obwohl er keinerlei Erfahrungen im Gasgeschäft hat, hat dort viel Geld verdient und laut Trump, allerdings nicht laut Zelensky, auch mit Korruption zu tun gehabt. Und Donald Trump hat den ukrainischen Präsidenten, der damals noch neu und relativ unerfahren war, offen um Ermittlungen gegen Hunter Biden gebeten, damit das auf den Joe Biden zurückfällt, der damals in der Zeit, als Hunter Biden dort eingestiegen ist, Vizepräsident der USA war. Das Ganze hat nicht funktioniert, das ist aufgeflogen und Trump hat dann große Probleme in den USA bekommen wegen des Vorwurfs des Amts- und Machtmissbrauchs. Da ging es dann um ein Impeachment-Verfahren gegen Trump und Zelensky hat quasi Trump da die Hilfe verweigert. Trump soll auch Raketenlieferungen an die Ukraine verzögert haben, weil er zuerst Hilfe von Zelensky wollte gegen Hunter und infolgedessen Joe Biden. Und die beiden haben da sicher eine Rechnung offen. Trump ist einer, der nicht vergisst. Trump ist ja dafür bekannt, dass er sich mindestens einmal für Sachen revanchiert, die ihm aus seiner Sicht Unrecht getan haben. Das ist der eine Faktor. Der andere Faktor ist vermutlich der mit den Rohstoffen, wo Zelensky sich geweigert hat, diesen Blankoscheck den USA auszustellen. Das ist das eine. Und das andere ist die Beziehung von Trump zu Putin und Putin als Widersacher Zelenskys. Das heißt, diese ganze Gemengelage spricht aus Sicht Trumps gegen Zelensky und für Putin.
Und dass, wenn die USA die Ukraine fallen lassen würden, Putin dann gewinnt, das wäre für Trump dann gar nicht so schlimm? Verstehe ich das richtig?
Ja, das verstehst du wahrscheinlich richtig. Es ist halt die Frage, ob das wirklich so kommt, wie es im Moment aussieht. Man weiß es bei Trump einfach nicht, was ihm einfällt. Man weiß auch nicht, was passiert, wenn Putin sich einem sogenannten Deal verweigert oder zustimmt und dann das Abkommen gleich wieder bricht. Da gab es ja in der Ukraine vorher die Hoffnung, dass die USA dann umso mehr Waffen in die Ukraine schicken und die Ukraine umso stärker machen, um sich gegen Putin und Putins Truppen zu wehren. Ob das immer noch so ist, ob man in Kiew das hofft, weiß man nicht. Im Moment schaut es tatsächlich so aus, als würde die Ukraine ohne die Hilfe der USA nicht mehr sehr lange durchhalten. Man redet von 6 Monaten. Was in diesen 6 Monaten passiert, weiß man nicht. Das könnte auch sein, dass Europa tatsächlich den Weckruf jetzt hört und sich dann umso stärker für die Ukraine engagiert. Es gibt die Überlegung, dass Europa bei den USA Waffenfabriken kaufen und die Waffen dann in die Ukraine schickt. Also es ist im Moment sehr volatil. Faktum ist aber, und das wissen wir seit Jahren, ohne Hilfe der USA wird es sehr eng für die Ukraine zu überleben.
Und worüber wir auch seit Jahren sprechen, ist, dass Europa jetzt endlich mal in die Gänge kommen müsste. Was passiert denn da aktuell? Am Montag haben sich ja zum Beispiel die EU-Außenminister getroffen. Es soll, soweit ich weiß, einen Sondergipfel geben zur Ukraine. Was kann man da erwarten?
Naja, im Moment ist ja die ganze Diskussion sehr stark angestachelt worden von den USA, von diesen erratischen, sich zum Teil widersprechenden Aussagen der einzelnen Minister und Berater von Donald Trump. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat sehr schnell reagiert, also erstaunlich schnell für europäische Verhältnisse, auf die Aussagen aus den USA und hat zu einem sogenannten Gipfel der Willigen geladen nach Paris. Da waren jetzt nicht nur EU-Staaten dabei, da war auch Keir Starmer aus Großbritannien dabei, der britische Premier. Es waren Polen dabei, Deutschland, Italien und Frankreich natürlich und ein paar andere Staaten. Nicht dabei waren zum Beispiel Leute wie Viktor Orban aus Ungarn oder Robert Fico aus der Slowakei, die ohnehin alles ausbremsen und per Veto verhindern würden. Da ging es um Friedenstruppen für die Ukraine. Das ist ja einer der Forderungen aus Amerika, dass Europa einen möglichen Waffenstillstand, den Trump und Putin über die Köpfe der Ukrainer und Europäer hinweg verhandeln wollen, nachher sichern sollten. Und Europa müsste dazu laut Schätzungen aus der Ukraine 150.000 bis 200.000 Soldaten in die Ukraine schicken an diese 1.200 Kilometer lange de facto Grenze dann zwischen dem Restteil der Ukraine und den russisch besetzten Gebieten. Das ist natürlich politisch so gut wie unmöglich, dass das passiert. Die bräuchten auch ein starkes Mandat, die bräuchten schwerste Waffen, die bräuchten eigentlich auch einen nuklearen Schutzschirm der USA. Aber den wird es nicht geben. Auch das eine erschreckende Nachricht aus den USA von der letzten beiden Wochen. Europa versucht jetzt irgendwie zu retten, was zu retten ist. Europa muss sich darauf einstellen, dass die USA ihnen keine Sicherheitsgarantien geben werden, weder Westeuropa noch der Ukraine. Und Europa wirkt jetzt ein bisschen wie so ein aufgestachelter Haufen Politiker, die sich jetzt jahrelang oder sogar jahrzehntelang auf Amerika verlassen haben. Und jetzt, wo Amerika ihnen die rote Karte zeigt, quasi werden sie plötzlich tätig. Schwer zu sagen, ob da was rauskommt. Es muss leider was rauskommen, wird aber schwierig werden.
Was genau da in den nächsten 6 Monaten noch passiert, das bleibt abzuwarten. Das können wir jetzt noch nicht in die Zukunft sehen. Aber Flo, es gibt trotzdem noch das Szenario, dass Putin den Krieg gewinnt. Und dann stellen sich viele die Frage, ist er dann zufrieden? Ist es quasi mit der Ukraine vorbei? Oder müssen weitere Staaten fürchten, von Russland angegriffen zu werden? Ist das noch Thema?
Nee, im Moment gibt es kaum Indizien, dass Putin den Krieg nicht gewinnen sollte. Denn auch wenn es Russland jetzt nicht gelingt, was ja auch nicht wirklich ihre Intention war und ist, die ganze Ukraine zu besetzen, was Trump und Putin verhandeln, was wir bisher uns vorstellen, deutet alles auf einen Sieg Russlands hin. Denn eine Ukraine, die nicht überlebensfähig ist, wird auch dann de facto von Russland kontrolliert und nicht vom Westen. Eine Ukraine, die nicht bei der NATO ist, die nicht in die EU kommt, das bedeutet alles, dass der russische Einfluss auf die gesamte Ukraine größer ist, als es vor dem Kriegsbeginn 2022 war. Ich glaube, dass das Thema, ob Russland den Krieg gewinnt, ist im Moment leider schon ein bisschen out of date. Es läuft im Moment alles in diese Richtung. Ob Putin dann weiter marschiert, wie das oft an die Wand gezeichnet wird, dieses Schreckensszenario, ist schwer zu sagen. Wenn die NATO zum Beispiel auseinanderbricht, wofür es im Moment auch einige Indizien gibt, wären zum Beispiel die baltischen Staaten relativ ungeschützt. Ja? Und wer weiß, ob Putin dann nicht die NATO mal testet. Das bedeutet jetzt nicht, dass Putin durchmarschiert bis Berlin und Paris und Lissabon und wie die Hauptstädte alle heißen. Aber ein Russland, das völlig ohne einen starken Gegner in Europa dasteht, wird natürlich immer noch selbstbewusster agieren. Und da reichen dann auch schon Destabilisierungsversuche, die wir jetzt schon sehen in vielen Ländern Europas, bei Wahlen zum Beispiel, um den russischen Einfluss in Europa noch größer zu machen. Eine militärische Invasion Westeuropas oder der aktuell EU-Staaten im Osten des Kontinents, das ist im Moment wahrscheinlich unrealistisch. Auszuschließen ist natürlich nie irgendwas, aber dass Putin jetzt weiter marschiert, würde ich jetzt in den nächsten Jahren nicht unbedingt sehen.
Und man sagt ja auch, Krieg wird heutzutage nicht mehr nur mit Waffen geführt, sondern wie du zum Beispiel sagst, wenn man sich in Wahlen einmischt, ist es auch schon ziemlich problematisch. Werfen wir nochmal einen Blick auf Donald Trump. Die USA oder eher wollen ja die Militärausgaben grundsätzlich reduzieren. Was sagt uns das über Trumps außenpolitische Ziele generell?
Naja, Trump will jetzt nicht unbedingt die Militärausgaben für die US-Armee an sich reduzieren, sondern das militärische Engagement der USA in Europa reduzieren. Zugleich haben wir am Montag erfahren, dass amerikanische Truppen laut Außenminister Rubio sehr wohl in Polen stationiert werden sollen oder bleiben sollen. Das heißt, auch da gibt es wieder unterschiedlichste Meldungen. Man weiß im Moment gar nicht, wie man da einen Griff sich verschaffen kann auf die Informationslage, was die USA jetzt genau vorhaben. Dass Europa früher oder später ohne amerikanischen Schutz dastehen wird, ich glaube, da führt kaum ein Weg vorbei unter Donald Trump. Es sind US-Atomwaffen in Deutschland stationiert, unter anderem in Italien. Diese nukleare Teilhabe, die zum Beispiel die Bundeswehr im Moment hat, das würde alles in Frage gestellt werden. Europa kann sich ohne die USA kaum gegen einen wirklich entschlossenen russischen Angriff wehren. Das muss alles jetzt erst aufgebaut werden und zwar möglichst schnell. Und da reden wir jetzt eben nicht von Jahren oder Jahrzehnten, weil so lange wird es tatsächlich dauern, bis die Lage bereinigt ist für Europa. Aber die Entscheidungen dafür müssen jetzt in den nächsten Wochen bis Monaten fallen. Und ob das den zerstrittenen und zum Teil gerade erst, wenn ich an die deutsche Regierung denke, noch gar nicht im Amt befindlichen Regierungschefs und Chefinnen gelingen wird, ist zweifelhaft.
Wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Du wirst die Lage weiterhin beobachten und wahrscheinlich auch im Podcast wieder dazu Platz nehmen. Vielen Dank für deine Einschätzungen dazu, Florian Niederndorfer.
Sehr gerne.
Hier gibt es jetzt gleich noch die Meldungsübersicht. Vorher noch ein kleiner Hinweis, wenn Ihnen unser Podcast gefällt und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standard gern unterstützen möchten, dann geht das am einfachsten als Abonnent oder Abonnentin oder auch mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag. Alle Infos dazu finden Sie unter abo.derstandard.at. Was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, wir bleiben noch kurz bei Trump und der Ukraine. Der US-Präsident setzt seinen Ukraine-Kurs nun auch im UN-Sicherheitsrat fort. Am Montagabend stimmten dort 10 der 15 Mitglieder erstmals für eine russlandfreundliche Ukraine-Resolution. Der Entwurf wurde von den USA eingebracht und fordert zum Ende des Kriegs in der Ukraine auf. Russland wird darin jedoch weder als Angreifer bezeichnet, noch der Rückzug russischer Truppen aus der Ukraine gefordert. Weniger erfolgreich waren die USA in der UNO-Vollversammlung. Auch dort brachten sie einen wortgleichen Antrag ein. Dieser wurde jedoch auf Antrag Frankreichs geändert und etwa die Invasion Russlands in den Text aufgenommen. Bei der Abstimmung haben sich die USA dann enthalten. Der Entwurf wurde trotzdem angenommen. Und auch ein von der Ukraine eingebrachter Entwurf, der Russland eindeutig als Aggressor bezeichnet und die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Ukraine bekräftigt, wurde mit einer Mehrheit von 93 Ländern angenommen. Die USA und Russland stimmten dagegen. Die Resolutionen des Sicherheitsrates sind völkerrechtlich bindend, jene der Vollversammlung gelten allerdings nur als Empfehlungen. Zweitens, nach den gescheiterten Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP wollen die Freiheitlichen am Mittwoch Neuwahlen im Nationalrat beantragen. Das kündigt der FPÖ-Chef Herbert Kickl bei einer Pressekonferenz am Dienstag an. Die Partei fordert außerdem strengere Identitätsprüfungen und ein schärferes Vorgehen gegen Islamismus. Insgesamt will die FPÖ morgen Mittwoch 30 Anträge in der Nationalratssitzung einbringen. Und aus den Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS wurde unterdessen bekannt, dass es in der Dreierkoalition insgesamt 7 Staatssekretäre geben soll. Ein gemeinsames Programm soll noch diese Woche präsentiert werden. Und drittens, heute vor 5 Jahren, am 25. Februar 2020, wurden in Österreich die ersten Corona-Infektionen festgestellt. Und zwar bei einem italienischen Paar in Innsbruck. Der erste Lockdown folgte nur knapp 3 Wochen später. Im Dezember 2020 wird in Österreich dann mit Impfungen begonnen. Erst im Mai 2023 erklärt die Weltgesundheitsorganisation die Corona-Pandemie für offiziell beendet. Covid-19 bleibt in Österreich aber noch bis in den Sommer 2023 meldepflichtig. Und bis dahin wurden hierzulande rund 6 Millionen Ansteckungen nachgewiesen. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der Standard.at. Wir freuen uns immer über nette Kommentare und positive Bewertungen auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Und wenn Sie Thema des Tages gerne hören, abonnieren Sie den Podcast am besten, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge. Falls Sie sonst noch Feedback für uns haben oder auch einen Themenvorschlag, dann schreiben Sie uns das gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer, danke fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.